In den letzten April- oder ersten Maitagen 1945 krochen wir aus dem Luftschutzkeller. Tage der Befreiung von Hitlers Terrorregime durch den Opfergang, den Kampf von ungezählten Russen. Meine Mutter war mit uns drei Kindern im Keller meiner Großeltern untergekommen. Zuvor hatten wir tagelang im sogenannten Gesundbrunnenbunker beim Berliner Humboldt-Hain Zuflucht gesucht. Ich war noch nicht einmal 5 Jahre alt. Mitte Mai kamen Russen auf unseren Hinterhof in Berlin-Pankow. Sie haben zuerst nach Nazis gesucht, doch das weiß ich nur aus den Erzählungen meiner Mutter. Sehr gut aber erinnere ich mich daran, dass auf dem Hof eine Art Feldküche aufgebaut wurde. Eine mit uns Kindern besonders freundliche junge Russin teilte aus einem in meiner Erinnerung riesigen Kessel Suppe aus, an alle, auch an die etwa 50 Bewohner des Hauses. Dazu gab es schwarzes Kastenbrot und wir Kinder erhielten in die Hände jeweils eine Kelle Schmalz. Meine Mutter berichtete oft, wie viel Angst sie vor russischen Eroberern hatte, doch die Soldaten waren freundlich bis neutral, ein Offizier sprach ziemlich gut Deutsch und wollte, so meine Mutter, mehrfach ein kleines Goethe-Gedicht aufsagen. Nur wenige Jahre später eine andere Welt. Wir wohnten nun im französischen Sektor, nur knapp 200 Meter vom Sowjetsektor entfernt. Unter der Wollankbrücke an der Grenze zwischen den Bezirken Wedding, West und Pankow, Ost, hindurch sah man, aufgebaut auf einem mehrere Meter hohen Gestell, ein Porträt des Genossen Stalin, direkt neben einem kleinen Franziskanerkloster, dessen Kapelle wir jeden Sonntag besuchten. Und schon war meine Heimatstadt gespalten, in den westlichen Westen und den russischen Sektor. Noch 1946 und 1947 war unsere Mutter mit uns drei Kindern Richtung Oranienburg gefahren. Wir sammelten Kienäpfel, Mutter schnitt aus den Stubben gefällter Kiefern Kleinholz. Auf dem Weg zu dem Waldstück mussten wir am ehemaligen KZ Sachsenhausen vorbei. Hinter dem Zaun starrten uns Männer an. Auf dem Wachturm standen Soldaten der sowjetischen Besatzungsmacht. Die Russen hatten das deutsche KZ-Lager übernommen und hielten dort ehemalige Nazis und Mitläufer, aber auch Kapitalisten und verdächtige Kritiker gefangen. Später hat mich mein Vater 1948 während der Blockade Berlins durch die Sowjetunion zum Platz vor dem Reichstagsgebäude mitgenommen. Ernst Reuter habe ich mit seinem Hilfsappell an die Völker der Welt vor Hunderttausenden Westberlinern gehört. Schaut auf diese Stadt. Die Blockade wurde aufgehoben. Die russischen Besatzer, einst Befreier, halfen nun mit ihrer Militärmacht der ungeliebten SED beim Aufbau des Sozialismus. Russische Panzer erstickten am 17. Juni 1953 den Aufstand der Arbeiter in Ost-Berlin. Von meiner Schule in der Tiergartenstraße aus war ich zum Potsdamer Platz gelaufen und sah das Haus Vaterland in Flammen. Vor russischen Panzern, die rings um Berlin in der Zone tausendfach stationiert waren, hatten die Westberliner Angst, besonders nach dem Chruschtschow-Ultimatum 1958, mit dem der Westteil der Stadt der sowjetischen Zone gewaltsam eingegliedert werden sollte. Am 4. November 1956 hatte ich in der Schülerzeitung Agora des Berliner Goethe-Gymnasiums bereits meinen ersten politischen Kommentar geschrieben. Sicher in ungelenken Sätzen verurteilte ich den Einmarsch der Roten Armee in Budapest, die den Freiheitskampf der Ungarn mit Panzern niederwalzte. Dann war ich Zeuge des Mauerbaus und seiner Folgen, sah Ende Oktober den sowjetischen Panzer an der Sektorengrenze beim Checkpoint Charlie, ihm gegenüber ein Panzer der US-Armee. Ich wurde Journalist bei RIAS Berlin und dann beim ZDF. Jahre später sah ich, wie die Deutschen meiner Generation hilflos zu, dass alle Hoffnungen auf Alexander Dubčeks Sozialismus mit menschlichem Antlitz, dass der Prager Frühling 1968 brutal beendet wurde. Filmaufnahmen für die erste Dokumentation über Alltag der DDR in Potsdam musste ich in diesen Tagen vorzeitig abbrechen. Auf der von Stasi-Autos begleiteten Fahrt zurück nach Ost-Berlin und dann bis zur innerstädtischen Grenze sah ich endlose Kolonnen sowjetischer Militärfahrzeuge und Panzer. Am nächsten Morgen meldete Rias Berlin den Einmarsch der Roten Armee in Prag. Ich lebte 4 Jahre lang als ZDF-Korrespondent in Ost-Berlin. Während der damals noch hoffnungslosen Jahre in der DDR wurde als Journalist aus dem Westen auch in die sowjetische Botschaft unter den Linden zu Informationen eingeladen. Die Gespräche mit Russen waren meist höflich, ziemlich verklemmt und distanziert. Mit der Wahrheit nahmen es in der Epoche des Kalten Krieges beide Seiten nicht so genau. Treffen der sogenannten deutsch-sowjetischen Freundschaft in der DDR beobachtete ich als parteilich verordnete Beziehungsübungen. Sowjetische Kasernen oder Militäranlagen waren für westliche Kameras absolut tabu. Im Dezember 1981 erlebte ich als journalistischer Reisebegleiter von Bundeskanzler Schmidt bei der Begegnung mit Honecker in Güstrow die Verhängung des Kriegsrechts gegen Polens Solidarność. Der Kalte Krieg war nie wirklich kalt. Nach 1953 Berlin, 1956 Budapest, 1961 Mauerbau, 1968 Prag und 1981 Polen schien die sowjetische Atommacht ungebrochen. Doch dann war ich zu Gorbatschows Glasnost und Perestroika-Zeiten 1988 in Moskau, wo am Gebäude der Zeitung Izvestia ein riesiges Stalin-Porträt hing. Aus der Tabakspfeife des Diktators quoll Rauch, der aus tausenden kleinen Totenköpfen zusammengesetzt war. Zum ersten Mal seit dem Oktoberputsch der Kommunisten 1917 durfte im russischen Frühling öffentlich geweint, getrauert oder wütend dagegen protestiert werden, was seit Lenins und Stalins Zeiten unzähligen Sowjetbürgern, Russen, angetan worden war. Auch die Zeit des Gegenübers von sowjetischen SS-20 und amerikanischen Pershing-2-Raketen ging zu Ende. Die Menschen riefen einen Russen, Gorbi, zu Hilfe. Die Berliner Mauer fiel. Wenige Monate zuvor konnte ich, inzwischen Osteuropa-Korrespondent, die Öffnung des Eisernen Vorhangs am 2. Mai 1989 durch ungarische Pioniere im Fernsehen zeigen. Kurz danach im Juni nahm mein Kamerateam kaum zu glaubende Bilder auf. Ich berichtete, wie die ersten Einheiten der Südgruppe der Sowjetarmee, Panzer auf Eisenbahnwagen und insgesamt 70.000 Soldaten von zahlreichen Zuschauern mit Beifall auf Nimmerwiedersehen verabschiedet Ungarn verließen. Sowjets, Russen, mal Tyrannen, mal Aggressoren, mal Diplomaten, lange Zeit Besatzer, nur kurze Zeit Gorbatschow, aber immer, in heutigem Deutsch niedlich formuliert, Influencer, erst im geteilten, dann im vereinten Deutschland und Europa. All das war plötzlich wieder in meinem Kopf, als ich die Rede des russischen Präsidenten Putin am Montag, den 21. Februar, abends im Fernsehen sah. Ich habe unziemliche Vergleiche mit der NS-Zeit stets verurteilt, und das gilt und galt ganz besonders für die Gebiete der ehemaligen Sowjetunion, Russland, Weißrussland und Ukraine, in denen nationalsozialistischer Terror gewütet hatte. Dennoch unter dem Eindruck der Drohungen Putins erinnerte ich mich auch an Orte der deutschen Barbarei, besonders an das Massaker im Tal von Babin Jar, das vor den Toren von Kiew liegt, und spätestens jetzt wollte ich mein Gedächtnis über den Beginn der nationalsozialistischen Militäroperationen auffrischen, die genauen Daten von 1938, Einmarsch von Hitlers Armee in die Tschechoslowakei, und schaute bei Wikipedia nach. Zitat: Die Sudetenkrise oder Sudetendeutsche Krise im Jahr 1938 war ein vom nationalsozialistischen Deutschland provozierter und eskalierter internationaler Konflikt mit dem Ziel, die staatliche Existenz der Tschechoslowakei zu zerstören und ihre böhmischen und mährischen Landesteile dem deutschen Reichsgebiet einzuverleiben. Konrad Henlein und die von ihm geführte Sudetendeutsche Partei als Vertreter der deutschen Minderheit arbeiteten dabei mit Adolf Hitler und der NS-Führung zusammen. Sofort fiel mir auf, Staat und Jahr, handelnde Personen sowie Absicht des Aggressors damals wären auf schreckliche Weise spiegelbildlich mit den Tagen von 2022 austauschbar. Die Tage nach dem 21. Februar gaben dem ungeheuerlichen Verdacht recht, als Putins hunderttausendfache Militärmaschine von ihren angeblichen Manövern Tage später in die Ukraine eingebrochen war, hatte sich der russische Außenminister und Tatsachenverdreher Lavrov vor aller Welt endgültig als Lügner entlarvt. Michail Gorbatschow hatte eins mit Glasnost, zu Deutsch Offenheit, Kritik, der Wahrheit über die finstere Stalin-Vergangenheit und die elende kommunistische Gegenwart den Weg geebnet. Putin hat die Verfolgung von Wahrheit und seine Lügen zum Motor einer verbrecherischen Politik gemacht. Es begann in Russland selbst. Kritische Aktivisten und Journalisten waren ihres Lebens nicht mehr sicher. Der Mord an der Publizistin Anna Politkovskaja im Oktober des Jahres 2006 war eines der ersten Warnsignale. Putin steuerte in seiner zweiten Amtszeit als Präsident in die Diktatur, in den Medien vornehmer als autoritär geführte Demokratie bezeichnet. Deutschlands Ex-Kanzler, Förderer und Nutznießer der russischen Gaslieferungen, Gerhard Schröder, nannte seinen Freund Putin einen lupenreinen Demokraten. Es folgten Geheimdienstmorde an Kritikern im Ausland. Putin-Gegner Boris Nemtsov wurde im Februar 2015 in Sichtweite des Kremls beim Spaziergang erschossen. Der wahrscheinliche Auftraggeber, der Ex-Geheimdienstoffizier Putin, gab sich ahnungslos. Zuvor hatte der Kremlherrscher die ukrainische Krim überfallen, mit grünen Männern, die sich als Selbstverteidiger russischsprachiger Krimbewohner ausgaben. Panzer, die nicht als russische Kriegsmaschinen gekennzeichnet waren, unterstützten die völkerrechtswidrige Annexion. Das störte den Bau der Gaspipeline Nord Stream 2, der 2011 mit Angela Merkel und dem russischen Ministerpräsidenten Medvedev feierlich vereinbart worden war, nicht. Gegen den Protest fast aller deutscher Nachbarn wurde, gewissermaßen an der Ukraine vorbei, weitergebaut. Wandel durch Handel hieß die hoffnungsvolle Devise. Der Giftanschlag auf Putins prominentesten Gegner, Alexei Nawalny, im Sommer 2020 und seine Rettung in der Berliner Charité ging wochenlang durch unsere Nachrichten. Unbekannte, sicher Putins Geheimdienstler, hatten Nawalnys Unterhose mit Novichok-Nervenkampfstoff getränkt. Der genesene Nawalny wagte es, in seine Heimat Russland zurückzukehren, wurde prompt verhaftet und sitzt seitdem in einem Spezialgefängnis. Gerade hat er von dort seine russischen Landsleute zu Demonstrationen gegen Putins Krieg aufgerufen. Und von zahlreichen Demonstrationen aus vielen Städten Russlands wird täglich berichtet. Auch auf dem Puschkin-Platz in Moskau stehen sie wieder am Denkmal des großen russischen Dichters in stummem Protest, wie zu Stalins Zeiten. Stumm, weil es gefährlich ist, das Wort Krieg laut zu sagen. Es gibt das andere Russland, auch wenn die ehrenhafte Organisation Memorial von Putins willfähriger Justiz als ausländischer Agent erst vor kurzem verboten wurde. Spätestens da war klar, dass der Diktator sein Land innenpolitisch derart unterdrückt, dass seine dann Spezialoperation genannten Verbrechen öffentlich nicht mehr Krieg genannt werden sollten. Und ich sitze jeden Abend vor dem Fernseher. Bilder von Menschen in U-Bahn-Stationen oder Kellern, zusammengedrängt, voller Angst. Ich weiß noch, wie das war im Gesundbrunnenbunker oder in Großvaters Luftschutzkeller. Ich höre wieder die Schreie der Frauen und das dumpfe Stöhnen der Männer, wenn die Bunkerwände bei Bombeneinschlag in Berlin damals und heute in Charkiw, Mariupol oder Kiew zittern. Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft und nicht preisgeben könnt. Es gibt nur eine Möglichkeit für uns alle, gemeinsam so lange zusammenzustehen, bis dieser Kampf gewonnen, bis dieser Kampf endlich durch den Sieg über die Feinde, durch den Sieg über die Macht der Finsternis besiegelt ist. Das sagte Ernst Reuter am 9. September 1948 während der Blockade Berlins durch die Sowjetunion. Damals Berlin, heute Kiew.